Das ist leider häufig noch so, dass von uns Frauen gesagt wird, du kannst doch nicht alles haben. Wieso kriegst du ein Kind, wenn du in so einer verantwortungsvollen Position bist? Man muss sich eben entscheiden. Aber Männer können wundersamerweise alles haben. Ich hoffe, dass wir alle dafür arbeiten können, dass es irgendwann doch so ist, dass Frauen, wenn sie wollen, alles haben können.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. Bin ich eine gute Mutter? Diese Frage treibt wahrscheinlich jede Frau um, die Kinder hat. Ganz besonders dann, wenn sie berufstätig ist. Warum die Autorin und Journalistin Anna Klaus sich zerrissen fühlt zwischen der Liebe zu ihrem Beruf und der Liebe zu ihrem Sohn und warum ihr Mann zwar gerne einen Großteil der Sorgearbeit übernimmt, aber dennoch auf keinen Fall wie ein Hausmann rüberkommen möchte, das erzählt sie in dieser Folge. Diese Live-Aufnahme von der Her Career Expo ist eine ehrliche, sehr emotionale, aber auch humorvolle Auseinandersetzung mit Rollenbildern und gesellschaftlichen Ansprüchen an Elternschaft.
Schönen guten Morgen zusammen. Wir freuen uns sehr. Ich sitze hier mit Anna Klaus, die ist Journalistin, wie ich auch. Ich bin Silvi Feist. Sie leitet das Ressort Meinung und Debatte beim Spiegel, hat aber vorher die Deutsche Journalistenschule besucht, war bei der Süddeutschen, beim Bayerischen Rundfunk. Aus deiner Elternkolumne, die du für den Spiegel schreibst, ist ein Buch entstanden, das ihr hier sehen könnt, das ein ungewöhnliches Bekenntnis zum Titel hat. Du sagst nämlich, mein Mann ist die bessere Mutter. Und der Untertitel fängt dann gleich noch zwei Sachen ein, nämlich deine Zerrissenheit und deine Selbstzweifel. Und ich finde auch deinen Humor, denn der Untertitel lautet, wie ich Wunschfamilie und Traumberuf vereinbare. Das Hurra füge ich jetzt mal ein. Herzlich willkommen, Anna.
Vielen Dank. Ich freue mich so, dass wir miteinander sprechen heute.
Anna, die Sorge, bin ich eine gute Mutter, treibt ja fast jede Frau um, die Kinder hat. Diese Sorge ist ganz besonders da, wenn sie arbeitet. Und ich habe mich gefragt, kratzt der Titel an der Mutterehre, wenn du jetzt sagst, mein Mann kann das auch sogar besser als ich?
Ja, schon ein bisschen. Wobei ich sagen muss, dass ich natürlich zuerst mich fragen musste, möchte ich so einen Titel machen, kann ich so einen Titel machen? Aber ich musste natürlich auch meinen Mann fragen, wie geht's dir damit, wenn ich diesen Buchtitel wähle? Und dann hat er nicht gesagt, wow, was für eine Ehre, natürlich, wieso fragst du? Sondern er hat erstmal geschluckt und gesagt, okay, ist in Ordnung, aber nur, wenn du irgendwo reinschreibst, dass ich Geschäftsführer einer eigenen App-Agentur bin. Seine Angst war, dass er als Hausmann rüberkommt. Und das wollte er nicht. Und das sagt eben auch schon wieder irgendwie viel über die Gesellschaft, über das System, in dem wir leben und arbeiten und versuchen, Familie und Beruf zu verantworten. Ja, wir Frauen, es bleibt halt häufig an uns hängen. Und ein Mann, der sich quasi nur um die Familie kümmert, sorgt sich offenbar schon um sein Image.
Du hast aber dazu auch noch festgestellt, dass du ja eigentlich den Titel auch entlastend für andere Mütter gemeint hast und dann aber doch festgestellt hast, dass er provoziert. Was war deine Erfahrung damit?
Mich hat überrascht, dass er bei vielen Frauen auch offenbar Abwehr auslöst. Ich war immer mal wieder jetzt auf Lesungen in so kleinen Bibliotheken und Büchereien und da lag dann das Buch zum Teil direkt neben der Kasse, kurz bevor ich dann die Lesung hatte. Und da erzählte mir dann eine Buchhändlerin, das hätte total viel Abwehrreaktionen provoziert, dieser Titel, weil viele Besucherinnen dieser Buchhandlung gesagt hätten, na, die hat aber ein Glück oder na, so einen Mann kenne ich nicht. Und dann dachte ich, huch, na, so war das gar nicht gemeint. Ich wollte das gar nicht, ich wollte damit gar nicht angeben, sondern ich wollte das, wie du schon sagst, als Entlastungsangebot darstellen. Also warum muss ich als Mutter immer alles wuppen? Ist es nicht super, wenn man die Väter ranlässt oder wenn man das Glück hat, so wie ich, einen Mann zu haben, der sich kümmern will und kümmern kann, das ist doch nicht immer unser Thema. Das ist auch das Thema der Männer. Und dann lass ihn doch das machen und sei doch froh, dass du so einen Mann hast und nicht alles selber machen musst.
Ihr teilt euch die Familienarbeit ziemlich 50-50, wenn ich es richtig verstanden habe. Und während dein Mann sehr viel Zuspruch dafür bekommt, musstest du dir mal das, ich nenne es mal, vergiftete Kompliment anhören. Total bewundernswert, was du als Ego-Mutter davor hast. So, was ging dir da durch den Kopf?
Ich kannte das Wort Ego-Mutter nicht. Ich hatte das noch nie gehört und lachte dann erst mal, als mir die Bekannte das auf einer Sommerparty so entgegensagte, nachdem ich ihr erzählt hatte, ich breche jetzt bald nach Amerika auf für ein Stipendium und der Mann bleibt mit dem damals 3-jährigen Sohn 6 Wochen allein zu Hause. Und dann kommen sie irgendwann nach, aber die sind jetzt 6 Wochen allein zu Hause und ich bin 6 Wochen in Amerika. Und dann sagte die Frau mir gegenüber, oh, total bewundernswert, was du als Ego-Mutter so machst. Und erst so am nächsten Morgen mit dem Kater merkte ich dann, ach so, Ego-Mutter, das ist jetzt das neue Wort für Rabenmutter. Hatte sie das vielleicht gar nicht so positiv und bewundernswert gemeint, weil Ego-Mutter klingt doch eigentlich nach so einem Vorwurf, du stellst jetzt also das Ego über das Wohl deiner Familie. So habe ich es dann wahrgenommen, aber erst im Nachhinein.
Ja, und Rabenmutter traut man sich ja heute kaum noch zu sagen. Ego-Vater kann man sich fast noch weniger vorstellen wie den Rabenvater, weil das Ego der Väter ja irgendwie selbstverständlich ist, ne?
Dafür gibt's umgekehrt doch den Begriff des Familienvaters. Die Familienmutter gibt's so auch nicht in der Literatur oder im Journalismus.
Du sprichst im Buch auch sehr offen über deine Selbstzweifel, mit denen ja viele Mütter kämpfen. Womit haderst du besonders?
Mit dem Zeitmangel. Ich habe immer das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit für meinen Sohn. Auch für mich selbst und auch für meinen Mann nicht. Aber damit würde ich, glaube ich, klarkommen, besser klarkommen, als mit der Tatsache, dass ich das Gefühl habe, ich verpasse weite Strecken der Kindheit meines Sohnes. Durch die Tatsache, dass ich berufstätig bin, vollberufstätig bin und zum Beispiel Bücher schreibe in meinem Urlaub. Also dieses Buch ist ganz konkret über den Zeitraum von einem Jahr entstanden. Und immer, wenn wir Urlaub hatten, habe ich mich ungefähr 3 Stunden am Tag zurückgezogen und daran gearbeitet. Das sind natürlich eigentlich auch 3 Stunden, die man gerne mit dem Sohn am Pool oder am Strand oder sonst wo verbringen möchte und das aber nicht tut. Und diese Selbstzweifel finde ich ultra belastend und ultra nagend an meinem Ego. Vor allem auch, weil mein Sohn mir das zum Teil vorwirft und sagt, Mama, jetzt bist du schon wieder nicht da. Oder gestern Abend war ich hier bei der Her Career, bei dem Abendessen, bei dem gemeinsamen, da kommt um 20 Uhr die SMS von meinem Sohn, Mama, wann kommst du? Und ich freue mich natürlich total, dass er danach fragt, aber ich muss dann sagen, ja, ich komme, wenn du schon schläfst. Und dann kam auch nichts mehr zurück. Und er wirft mir das wirklich, wenn ich dann nächste Woche wieder nach Hamburg muss für 2 Tage, heißt es, na, schon wieder musst du weg. Und das ist so, das ist fast nicht auszuhalten. Und ich wundere mich, mein Mann muss auch häufig weg, nach Freiburg für 3 Tage. Und mein Sohn sagt das ihm gegenüber nicht so. Und man kann das positiv sehen und sagen, okay, er hängt vielleicht mehr an mir. Aber es ist eben auch die Erwartungshaltung, dass die Mutter irgendwie da zu sein hat. Und das führt bei mir zu großen Nöten.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, ja klar, ein Kind braucht eben die Mutter. Und
ja, und ich denke das auch und eben mein Sohn offenbar auch. Und ich wundere mich, woher das kommt, weil ich es ihm ja nicht vorgelebt habe. Und ich wehre mich eben immer gegen so biologistische Erklärungen wie, naja, was wunderst du dich, die Nabelschnur und ihr wart doch 9 Monate lang ein Wesen und das liegt dann daran und das ist einfach die weibliche Natur und die kindliche Natur, die gehören einfach zusammen. Und da wehre ich mich immer dagegen. Das ist nicht so. Es gibt ja auch Studien, die sagen, es liegt einfach daran, wer als Bezugsperson da ist, der dann wichtig ist für das Kind. Aber in so Momenten komme ich dann immer doch kurz ins Zweifeln, weil ich einfach nicht weiß, woher das kommt.
Du schreibst im Buch den Satz, Manchmal wäre ich gerne Vater. Was wäre denn dann anders?
Ja, wenn ich 50% meiner Zeit für die Familie einplane, hergebe, opfere, was auch immer, dann wäre ich als Vater der Held. Und als Mutter bin ich eben die Ego-Mutter. Und diesen Unterschied finde ich ungerecht, natürlich. Und ich finde das auch wirklich, weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ich finde das so auf eine Art so ungerecht, dass Kinderkriegen nun mal wirklich biologisch bei uns Frauen hängt. Das kann man tatsächlich nicht ändern. Das sind die 9 Monate. Ich hatte Glück, ich hatte eine problemlose Schwangerschaft, aber andere Frauen sind quasi 9 Monate lang nicht arbeitsfähig und danach hat man wirklich so eine Art Nahtoderfahrung. Ich habe irgendwo gelesen, die Geburt ist sozusagen das schmerzhafteste Ereignis, was man als Mensch aushalten kann, direkt danach kommt bei lebendigem Leib verbrennen. Das zweite habe ich noch nicht ausprobiert, aber das erste war schon recht schrecklich. Und gut, da kann einem eben niemand von, wenn man Kinder möchte und das Glück hat, welche zu bekommen, dann muss man da durch. Und natürlich prägt es. Ich würde das aber gerne abgeben. Ich hätte mich gerne mit meinem Partner vorher verständigt und sagt, wer nimmt das auf sich? Wir wollen Kinder. Wer übernimmt die Geburt? Und dann würfeln wir oder so. Oder man bespricht sich. Und das finde ich einfach auch deswegen. Ich wäre einfach gern Vater statt Mutter.
Ich finde es einen total krassen Befund und ich höre das gerade zum ersten Mal. Also ich bin nur Bonusmutter, also ich habe keine Kinder selbst geboren und habe diesen Schmerz halt nicht erlebt. Das finde ich unglaublich. Und so mit dem, was gerade so an Bewusstsein für Frauenmedizin passiert, es wird ja so trivialisiert, weil es 8 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die Frauen zur Welt gebracht haben. Irgendeine Frau hat die zur Welt gebracht. Und wenn dieser Schmerz so riesig ist, ist das ja eigentlich eine unglaubliche Dimension.
Total. Also ich habe mal recherchiert für eine Geschichte im Spiegel, das ist schon 6 Jahre her, über so eine Bewegung, die propagiert, dass das natürlich alles auch ganz schmerzlos geht, dass man sich da einfach falsch drauf vorbereitet als Frau und dass man verkrampft und den Fehler macht, überhaupt ins Krankenhaus zu gehen und so weiter und so fort. Wenn man meditiert und richtig atmet und so, dann kann man auch sogenannte Selbstgeburten machen. Das war dann eine Frau, die in den Schweizer Bergen wirklich fernab von der Zivilisation, aber natürlich sehr schön unterm Sternenhimmel auf irgendeinem Berg 6 Kinder zur Welt gebracht hat, die auch alle wunderbar entwickelt sind und gesund sind. Und da war ich schwer im Zwiespalt, weil das natürlich in der Welt dieser Frau richtig ist und funktioniert hat, aber ich finde das trotzdem extrem, extrem gefährlich, sowas zu propagieren, dass sowas möglich ist, dass es quasi wieder an der Frau selber liegt, dass sie sich eben nicht richtig drauf vorbereitet. Ich gehe lieber vom Worst Case aus und bin deshalb auch so offen, dass ich sage, es tut wahnsinnig weh und es ist kein Spaß ohne Geburt.
Wir können jetzt hier komplett abbiegen, glaube ich, in so eine Threadwife-Diskussion. Und das ist alles super spannend. Also es gibt ohne Ende Themen. Was auch gut dokumentiert ist und wo du am Anfang selber auch ein kleines bisschen gemerkt hast, ist, man weiß, dass Paare, selbst wenn sie sehr aufgeklärt sind und alles anders machen wollen, ganz oft nach der Geburt, vor allem des ersten Kindes, in traditionelle Rollenbilder rutschen. Woran liegt das?
Das habe ich mir erst auch nicht erklären können. Ich habe das nur bemerkt in meinem Freundeskreis, der so akademisch, großstädtisch in München geprägt ist und man ja bis zur Geburt des ersten Kindes, so ging es mir jedenfalls, meint, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Die Frauen machen in der Regel die besseren Schulabschlüsse, die besseren Uni-Abschlüsse. Ich habe Kulturwirtschaft in Passau studiert, das ist vielleicht eh ein Frauenfach. Da gab es immer einen Frauenüberschuss. Das waren immer total ehrgeizige Frauen überall. Man hatte nie das Gefühl, man ist auch immer gefördert worden. Kein Universitätsprofessor hat je gesagt, nein, die Doktorandenstelle, die gebe ich an einen Mann. Ihr Frauen, ihr könnt es doch gar nicht, ihr kriegt doch bestimmt bald Kinder. Das gab es nie. Ich habe mich perfekt gleichberechtigt gefühlt. Bis zu dem Moment, wo ich mit ungefähr 30 ein Kind gekriegt habe, viele aus dem Freundeskreis auch. Und plötzlich war ich die Einzige, die nach 8 Monaten wieder arbeiten gegangen ist. Weil die Infrastruktur häufig nicht da ist in so einer Stadt wie München. Es gibt keine Betreuungsplätze, so wie man sich das wünscht. die Kita ist am anderen Ende der Stadt, wie auch bei uns. Und dann kommt man ins Grübeln und denkt sich, naja, ich kann doch jetzt meine Beine, das Kind nicht in die Kita am anderen Ende der Stadt geben. Und dann guckt man hoch, man selbst, der Arbeitgeber vermisst dann plötzlich den Mann und die Frau wird gar nicht so, spürt offenbar gar nicht so den Druck. Die ganzen anderen Frauen und Freundinnen sind ja auch noch zu Hause. Dann ist es ja oft so, dass der Mann ja in vielen Paaren oder die Partnerin oder so ein bisschen älter ist, dann quasi so einen Karrierevorsprung, einen Gehaltsvorsprung hat, dann heißt es plötzlich, naja, gut, dann lieber dein Gehalt, dann gehst du wieder arbeiten. Und dann kommt plötzlich das Steuerrecht, kickt rein und sagt, ach so, ja, warte, wenn einer voll arbeitet, der andere gar nicht arbeitet, dann ist es ja so, wie wenn wir beide 60% arbeiten würden, das lohnt sich ja gar nicht. Und dann kickt plötzlich alles so rein und im Ergebnis wollen 80% der Paare sich gleichberechtigt aufteilen und die Kinder schaffen tun es dann ungefähr 15%.
Es ist ja nicht so, dass wir irgendeiner Frau irgendwas vorschreiben wollen oder auch irgendeinem Paar. Aber ich habe immer das Gefühl, das wirkt so persönlich, so frei gewählt, so individuell. Wir haben halt rausgefunden, das ist jetzt für uns das Beste. Unterschätzen wir die Macht des Systemischen?
Total. Das sind ja nicht nur die internalisierten Rollenbilder, die offenbar schon die Kinder durch Bobo Siebenschläfer mitbekommen oder Conny, sondern eben auch den Kita-Platz, den es nicht gibt, oder auch die Karriereoptionen, die dann eben doch nur passieren, wenn man Vollzeit da ist und die dann eben so zwischen 30 und 40 mehrheitlich den Männern angeboten werden, weil die Frauen irgendwie, wenn sie überhaupt arbeiten, eher so Teilzeit arbeiten. Und es gibt wenig Jobmodelle, die wirklich zum Beispiel eine Führungsposition, die man dann mit 3 Teilzeitarbeiten Frauen besetzt. Das gibt es. Sicher auch hier auf der Messe gibt es Unternehmen, die das machen, aber es ist immer noch eher die Ausnahme. Und dann gibt es das Steuerrecht, das immer noch aus den 50er Jahren ist oder aus den 60er Jahren. Und es gibt noch nicht mal ein Familiensplitting, sondern ein Ehegattensplitting. Also ich weiß gar nicht, wie es Regenbogenfamilien geht. Also wir sind ja sogar noch die klassische Mann-Frau-Kind-Konstellation. Und mit Bonuseltern und Bonusmüttern ist es ja noch viel, viel schwieriger, steuerlich Vorteile zu haben. Also da ist einfach so viel Verkrustung und alte Strukturen da. Und gestern war auch Ulrike Scharf da, die Familienministerin Bayerns. Und die hat mir erzählt, dass sie jetzt in der CSU eine Frauenquote anstreben. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, wann, okay, anstreben kann man vieles. Wann kommt denn das? Ja, da müssen wir jetzt noch den Parteitag, da müssen wir so, also kurzum, frühestens in einem Jahr. In Klammer, wenn überhaupt. Aber ich finde es gut, dass sie es zumindest angeht, dass es zumindest versucht wird, aber das ist die Realität. Von der Frauenquote in Führungsposition sind wir noch weit entfernt. Und dann hatten wir gerade letztes Jahr wieder dieses Bild, juhu, wir sind bereit für den Regierungswechsel. Da saßen 6 Männer am Tisch. Und die wichtigsten Ministerien sind auch alle von Männern besetzt. Die Vizekanzlerpositionen, alles Männer. Und da hilft es auch wenig, wenn Parität im Kabinett herrscht insgesamt, wenn man sozusagen die Familienministerin auch noch mit reinzählt und die Bauministerin Huberts. Und sie ist jetzt schwanger. Und was für eine Riesenaufregung das schon wieder verursacht. Wow, eine Bundesministerin schwanger im Amt. Und was hat sie gepostet? Kurz darauf hat sie öffentlich gemacht, dass sie lauter Hasspostings bekommen hat von Leuten, die sagen, wieso kriegst du ein Kind, wenn du in so einer verantwortungsvollen Position bist? Man muss sich eben entscheiden. Und das ist genau der Punkt. Das ist leider häufig noch so, dass von uns Frauen gesagt wird, du kannst doch nicht alles haben. Aber Männer können wundersamerweise alles haben. Und das ärgert mich so. Und ich hoffe, dass wir alle in unserem Beritt dafür arbeiten können, dass es irgendwann doch so ist, dass Frauen, wenn sie wollen, alles haben können.
Was müsste denn passieren, dass man Care-Arbeit wirklich gleichberechtigt aufteilen kann?
Zeitmangel ist ja das große Problem, das ich so wahrnehme in unserem Alltag. Und was, glaube ich, wahnsinnig helfen würde, wäre eine 4-Tage-Woche. Da heißt dann immer, na, das ist utopisch. Und dann sehe ich wieder die ganzen Friedrich Merzens, die sagen, Wirtschaftskrise, wir müssen alle mehr leisten, wir müssen alle mehr arbeiten. Und da denkt der Care-Arbeit gar nicht mit, kommt in seiner Welt gar nicht vor, habe ich so den Eindruck. Und bei den anderen, wir machen jetzt den Regierungswechsel, Männer auf den Fotos auch nicht. Es geht aber nicht, wenn wir immer nur alle an die Erwerbsarbeit denken. Es muss auch jemand Care-Arbeit machen. Das ist auch toll. Aber es ist irgendwie nicht vorgesehen in der ganzen Gesellschaft, in der Arbeit nicht, dass irgendwer Care-Arbeit macht. Das machen die Omas, das machen die Frauen so nebenbei. Aber es ist eine Aufgabe für alle. Und wenn man als Paar die Möglichkeit hätte, irgendwie vom Staat oder vom Unternehmen bezuschusst werden, wenn beide, Mann und Frau oder zwei Männer oder zwei Frauen, wer eben gemeinsam ein Kind erzieht, wenn beide 4 Tage die Woche arbeiten könnten, da wäre schon so viel gewonnen. Natürlich mit dem Gehalt für 5, ja. Es kann sich ja jeder frei einteilen. Aber die Idealvorstellung, die Jutta Almendinger auch immer propagiert von der 35-Stunden-Woche, wenn man da gesetzlich Stellschrauben machen könnte, wäre schon super.
Systemisch sind wir da ja noch nicht, haben wir festgestellt. Aber ihr löst da dann bestimmte Dinge im Privaten, indem ihr euch als Paar dann diese Familienarbeit doch teilt. Und du räumst im Buch ganz klar ein, dass man ja hoffen könnte, der Mental Load halbiert sich, aber das ist leider nicht der Fall. Warum lohnt es sich trotzdem?
Es lohnt sich immer, Dinge auszuhandeln, einfach weil am Ende beide glücklicher sind. Aber das drüber sprechen und das aushandeln ist ja mitunter ein steiniger Weg. Und ich denke mir manchmal, wenn man klar die Rollen aufgeteilt hat, du kümmerst dich um Familie, Arztbesuche, die Farbe der Vorhänge, die neue Farbe im Kinderzimmer, die Termine bei der Lehrerin, dann ist es immer noch genug zu tun, aber man spart sich die Hälfte der Zeit, wenn man nicht alles mit seinem Partner oder seiner Partnerin absprechen muss. Kannst du, kann ich? Nee, ich kann nicht. Ja, aber ich habe schon letztes Mal, es ist schon sehr nervig, dieses Aufrechnen. Und ich weiß, es gibt Apps, es gibt Kalender, es gibt sicher hier auf der Messe auch ganz viele Angebote, wie man das spielerisch lösen kann, sodass es nicht wie so ein Aushandeln immer ist, das Energie kostet, sondern was ist, was Spaß macht. Es ist aber leider nicht immer spaßig. Und natürlich würde ich mir manchmal eben dann doch wünschen, ich hätte einen Mann, der mir den Rücken frei hält, so wie viele Männer eben eine Frau haben, die ihnen den Rücken frei hält.
Also du wärst nicht nur gern Vater, du wärst auch gerne Ehemann.
Manchmal. Ja. Weil mir macht es ja auch Spaß. Das ist ja das Fiese, auch an dieser Treadwife-Bewegung. Mir macht es wahnsinnig Spaß zu kochen. Ich suche wahnsinnig gern die Farbe der Wand oder der Gardinen raus. Ich mache das total gerne. Und mein Mann macht es auch total gerne. Also, da muss man sich halt absprechen.
Du hast dir noch für was ganz anderes Zeit genommen. Du hast einen Frauenstammtisch ins Leben gerufen. Und da könnte man ja auch sagen, oh Gott, bleib mir weg. Ich bin froh, wenn ich mal einen Abend für mich habe. Du bist in der Politik abends viel unterwegs. Warum ist dieser Frauenstammtisch trotzdem eine sinnvolle Sache für dich und die Frauen, mit denen du da bist?
Das war eine Freundin von mir, die Hanna, die diesen Frauenstammtisch ins Leben gerufen hat. Ah, okay. Die Lorbeeren kann ich mir jetzt nicht selber auf den Kopf setzen, aber ich bin total froh, dass sie das gemacht hat und dass sie einfach, weil sie in der Kita und in der Schule, die hat 3 Kinder, die hat so viele Menschen und Frauen kennengelernt und bringt die einmal im Monat an den Tisch. Wir verabreden uns jedes Mal woanders, sind jedes Mal ein bisschen andere Frauen dabei. Und ja, wie gesagt, ich habe ja gar nichts gegen Männer und ich finde Männer großartig. Es ist doch was anderes, wenn man nur mit Frauen an einem Tisch sitzt und sich austauscht. Und es gibt keine Agenda. Aber allein dieser Austausch und auch dieser fixe Termin, dass man mal wieder rauskommt, tut mir wahnsinnig gut.
Welche Rolle spielt dabei, festzustellen, dass du mit diesen Fragen nicht alleine bist?
Das ist total wichtig.
Wenn man so schnell sonst in den Tunnel rutscht, dass,
ja, ich
dass man
den gerade, ich
versag jetzt hier.
Genau, ob es quasi darum geht, dass man andere Geschichten hört oder ob der Trick auch der ist, dass man seine eigene Geschichte mitteilt. Weil oft denkt man ja, entweder das Problem habe nur ich und es erdrückt mich. Oder man denkt, ich darf dieses Problem, ich schlucke es runter. Ich vergesse es, ich verdränge es. Und ich habe gemerkt, Mir hilft es total, schon immer habe ich Tagebuch geschrieben, schon immer. Ich muss irgendwie die Gedanken, die ich habe, irgendwo niederschreiben. Deswegen bin ich auch Journalistin geworden. Das war quasi, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, wenn man so will. Aber selbst wenn man dieses Glück nicht hat, kann ich immer allen nur raten, Dinge aufzuschreiben, Gedanken aufzuschreiben und auch Geschichten aufzuschreiben. Wenn es nicht für die Öffentlichkeit ist, dann für sich oder für Frauen und Freundinnen am Stammtisch zumindest drüber zu reden, das tut wahnsinnig gut.
Noch so eine Sache, wo Frauen ganz oft ein schlechtes Gewissen haben, ist, wenn sie ihre Bedürfnisse nicht ans Ende der To-Do-Liste setzen.
Genau.
So. Warum findest du es wichtig, dass du nicht immer nach Kind, Mann auf Platz 3 sein musst?
Genau, das ist wieder dieses Dasein als Ego-Mutter, dass eben dass es überhaupt dieses Wort gibt. Weil es offenbar impliziert, Mutter steht an Nummer 3 der Nahrungskette. Aber eine Ego-Mutter steht an Nummer 1. Das finde ich so wild, dass dieser Topos, ich opfere mich, vielen Frauen und auch mir selber irgendwie eingetrichtert wurde, dass du, das macht ja sonst keiner und es ist auch nicht schlimm, Opfer zu bringen. Aber warum? Warum? Meine Mutter hat schon immer gesagt, wenn sie Sportlehrerin, Biolehrerin, es gab bei uns keinen Nutella, immer nur Apfelschnitzel. Und manchmal gab es aber doch eine Tafel Schokolade. Und manchmal hat dann auch meine Mutter das letzte Stück nehmen wollen. Und dann hat sie immer gesagt, also ich opfere mich. Weil sie ja sozusagen die Kalorien und dann genommen hat. Sie hat es natürlich lustig vielleicht gemeint, aber dieser Satz, ich opfere mich, ist mir doch irgendwie im Kopf geblieben. Und sie hat es oft nicht gesagt, ich opfere mich, aber sie hat mir das schon vorgelebt, dass, wenn es spitz auf Knopf kommt, die Mutter einspringen muss und irgendwas retten muss oder sich selbst hinten anstellen muss. Und ich finde, das muss eigentlich nicht sein. Wir können das alle ändern.
Was einen auch prägt, sind die Männerbilder. Und im Gespräch mit unserer Kollegin Christina Appel, da hast du erzählt, dass Markus Söder, der ja selbst 4 Kinder hat, sich damit gebrüstet haben soll, noch nie in seinem Leben einen Kinderwagen geschoben zu haben. Im Moment scheinen wir ja auch bei jungen Männern eine Retraditionalisierung zu erleben. Und was glaubst du könnte helfen, dass Männer das mit Stolz machen, statt sich stolz darüber zeigen, dass sie es nie getan haben?
Ich weiß, es hat nicht jeder das Glück, einen Partner an seiner Seite zu haben, der sich wirklich einbringen will. Aber warum nicht mit Lob arbeiten? Also es wird sich oft darüber lustig gemacht, dass dann eben Väter den Vater des Monats Award bekommen oder so. Und dann, ich weiß, dann tendiert man als Mutter immer zu sagen, ja, für das, für einmal Kinderwagen schieben oder fürs Kind zur Kita bringen und so, kriegst du jetzt gleich die Aufmerksamkeit und den Applaus. Aber so be it, wenn das der Weg ist, Vätern die Arbeit als Familienvater spaßig zu machen, dann soll es so sein. Nur mit Druck wird das nicht funktionieren. Vielleicht muss man sie wirklich ködern und dann sagt man eben, toll, dass du hier am Spielplatz bist, toll, dass du dein Kind in die Kita bringst. Dieses Lob ist nicht umsonst verteilt.
Wenn du jetzt einen Wunsch äußern könntest, was braucht's für eine gleichberechtigte Zukunft?
Oh, diese eine Stellschraube, gell? Die hätte man gerne. Die 4-Tage-Woche habe ich schon gesagt. Eine Ministerpräsidentin, eine Kanzlerin würde schon viel bringen und einfach eine Zeitmaschine, auf die ich drücken kann, um zu sagen, morgen hat der Tag bitte 28 Stunden und nicht 24. Das würde schon viel helfen.
Ach, ich glaube, da wären wir alle dabei. Ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Es gibt ein Mikro, wenn ihr Lust habt.
Zum Schluss zu deinen Wünschen. Was hältst du denn von der Quote? Nachdem ich jahrelang komplett dagegen war, ich bin ja davon inzwischen überzeugt, dass es eine Frauenquote geben müsste.
Ich auch. Und mir ging es auch so bis zu dem Moment, wo ich eben ein Kind bekommen hatte, dass ich dachte, wir sind alle längst gleichberechtigt. Leistung setzt sich durch. Ich brauche als Frau doch auch keine Quote, weil es delegitimiert mich doch auf eine Art. Sagt ja, du schaffst es nicht mit eigener Leistung. Mittlerweile mit Mitte 40 muss ich sagen, es gibt in so vielen Branchen dann doch eine gläserne Decke. Und um die zu durchbrechen, braucht es fast in allen Ebenen. Gestern habe ich mit Ärzten und Ärztinnen gesprochen. Und überall, wo man im Studium denkt, da gibt es sogar mehr Frauen als Männer, die bestimmtes Fach studieren. Wenn man nachher guckt, wer wird Professor in dem Fach oder wer wird Chefarzt in dem Fach, dann sind es doch wieder die Männer. Um dagegen anzuarbeiten, braucht man ganz klar Quoten. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es braucht eigentlich ein paritätisches Wahlrecht. Weil da fängt schon an. Wir hatten jetzt eine Wahlrechtsreform vor 2 Jahren, also bei der letzten Bundestagswahl wurde ja schon nach neuem Wahlrecht gewählt. Wurden die Wahlkreise, was wurde da alles diskutiert über Quoten, Verhältnis, Wahlrecht? Die Wahlkreise wurden anders gruppiert. Aber worüber nicht gesprochen wurde, war, kann man es nicht irgendwie schaffen, ein paritätisches Wahlrecht zu schaffen, sodass im Bundestag 50-50 Männer und Frauen sitzen? Nein, es war nicht möglich. Das finde ich schade.
Danke erstmal für den Austausch. Ich habe, also in Social Media ist ja auch so ein bisschen dieser Trend von Mikrofeminismus auf verschiedenen Seiten. Zum Beispiel, dass Lehrerinnen immer zuerst den Vater anrufen, obwohl irgendwie die Mutternummer als erste steht. Gibt's da was, was du irgendwie dir bewusst im Job oder im Freundeskreis vorgenommen hast oder schon umsetzt?
Aber ich habe eine ganz mini kurze Anekdote. Der Kinderarzt, bei dem mein Mann und ich gemeinsam waren für zur Vorschuluntersuchung unseres Sohnes, der bat meinen Sohn, einen Relativsatz auszusprechen, um zu sehen, keine Ahnung, wie seine kognitiven Fähigkeiten sind. Und der Satz war, den Kuchen, den die Mutter backt, der schmeckt mir gut. Und mein Sohn hat dann gesagt, bei uns backt Papa den Kuchen. Und dann dachte ich, ja, bitte, lass ihn einschulen. Es hat danach auch geklappt mit der Einschulung, obwohl der Satz natürlich vollkommen falsch wiederholt war. Danke für das sehr nette Gespräch, Silvia.
Das freut mich.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuch uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge, Termine der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unserer Community wirst.